Hier sind die Berufslotsen. Alles rund um Beruf, Berufung und Entwicklung für berufserfahrene Leader und Experten. Wir besprechen Themen, die dir berufliche Orientierung geben und betrachten ganzheitlich, wie du deine Karriere in Einklang mit deinen Zielen und deiner Vision vorantreibst, damit du Sinn und Erfüllung in deiner Arbeit findest. Und jetzt viel Spaß mit den Berufslotsen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Thomas.
Hallo Björn, hallo. Und auch herzlich willkommen von mir.
Wir haben ja in der letzten Folge das berufliche Angebot besprochen, ja, wo wir uns die Schlüsselaktivitäten, das Wertangebot und die Kunden angeschaut haben. Und haben ja schon in der letzten Folge habe ich bereits angerissen, dass wir uns in dieser Folge um die Schlüsselressourcen kümmern. Also die Schlüsselressourcen sind die Dinge, aus denen ihr euer berufliches Angebot zusammenbaut. Erfolg kann sich im Beruf immer nur dann einstellen, wenn wir im Einklang mit den uns gegebenen Ressourcen arbeiten. Und da geht es insbesondere um die inneren Ressourcen. Du hast da in der Vorbereitung ja einen tollen Spruch gebracht, kannst du den vielleicht nochmal wiederholen?
Ja, den habe ich, glaube ich, irgendwo mal an einer Brücke gelesen. Das war dann so, glaube ich, so eine Art Graffiti. Mach es dir leichter, das Leben ist schon schwer genug. Und wenn man jetzt den Bogen spannt zum Thema Schlüsselressourcen, dann, es gab ja irgendwann mal, glaube ich, auch schon vor längerer Zeit mal diese 10.000-Stunden-Regel. Die kennst du vielleicht.
Ja, die kenne ich, ja. Das ist so, da geht es um das Erlangen wahrer Meisterschaft, dass man, um in einem Bereich wahre Meisterschaft zu erlangen, ungefähr 10.000 Stunden sich mit dem Thema beschäftigt haben muss.
Genau, und sogar der Autor dieser Studie sagt dann, dass er damit eigentlich auch missverstanden wurde, weil man versucht hat, diese 10.000-Stunden-Regel gegen das Thema Talent auszuspielen. Aha. Und Talent meint ja mehr oder weniger einfach, dass es so Punkte gibt, die einem leicht fallen. Und wenn man Dinge tut, die einem leicht fallen und die noch stärker übt, dann wird man wahrscheinlich besser als jemand, der mittelmäßig talentiert ist und der dann vielleicht genau gleich viel übt. Und ich denke, bei den Schlüsselressourcen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Dinge tut, die einem leicht fällt. Also das ist ein guter Indikator für Talent oder für Schlüsselressourcen.
Ah ja,
also bei einem Bereich der Schlüsselressourcen, genau.
Was genau verstehst du denn unter Schlüsselressourcen? Der Begriff Ressource ist ja doch sowas sehr, ja, wo man sich teilweise schwer tut, das jetzt wirklich zu erklären.
Es ist schon wirklich nicht ganz einfach, weil ich glaube, im Grunde könnte man sagen, dass Schlüsselressourcen all das sind, was Leute benötigen, um einen Wert zu schaffen, wie du das bereits eingangs erwähnt hast. Und ich glaube, manchmal macht dann auch noch die Unterscheidung zwischen sogenannten harten und weichen Ressourcen Sinn, oder? Also es gibt dann harte Ressourcen wie Dinge, die halt messbar sind, wie finanzielle Mittel, Abschlüsse, Lizenzen, Qualifikationen. Und auf der anderen Seite so weiche Ressourcen, wo man dann sagen könnte, gut, dazu zählen dann wahrscheinlich Kompetenzen, Fähigkeiten dazu, Neigungen, Interessen, Werte, Ziele, die jemand hat. Das sind so die weniger greifbaren, aber doch sehr, sehr wichtigen Ressourcen.
Ich finde es immer in dieser Diskussion immer wichtig zu verstehen, was bringen Ressourcen. Ja? Und als ich neulich gefragt wurde, was verstehst du denn unter Ressourcen? Weil ich habe neulich in einem Workshop von Ressourcen gesprochen
Und da guckten mich auf einmal viele große Augen an und sagten, Ressourcen, was sind denn Ressourcen? Was verstehst du unter Ressourcen? Und ich sag immer so, alles, was hilft, alles, was dir im Beruf hilft, Erfolg zu haben, sind Ressourcen. Und wie du eben schon erwähnt hast, ja, das können die harten Ressourcen sein. Ich sehe Erfahrungen, die Personen gemacht haben, immer noch als eine sehr, sehr wichtige Ressource. Nämlich Erfahrungen befähigen Menschen, sich vom Wissen oder vom theoretischen Wissen zu lösen und Themen so, wie sie kommen, zu bearbeiten und das Gefühl dafür zu haben, dieses Thema dann auch adäquat zu behandeln. Mhm. Ja, da gehören Erfahrungen für mich ganz, ganz klar dazu. Und dann die weichen Ressourcen, die du bereits erwähnt hast. Wir müssen uns Ressourcen als was vorstellen, was die Grundlage für unser Handeln ist. Ja, das ist sehr, sehr, sehr einfach zu beschreiben bei den harten Ressourcen. Ja, wenn ich als Rechtsanwalt tätig sein möchte, dann brauche ich eine Zulassung von der örtlichen Rechtsanwalt-Dachorganisation, um praktizieren zu dürfen, bei Ärzten ganz ähnlich. Und diese Zulassung oder diese Lizenz und alles, was dafür notwendig ist, sagen wir mal einen Studienabschluss oder gewisse Erfahrungszeiten, die man in anderen Rechtsanwaltskanzleien verbracht haben muss, das sind dann die harten Ressourcen. Die sind messbar. Mhm. Und die brauche ich, um meine Tätigkeit auszuüben.
Mhm, genau.
Ja. Und die weichen Ressourcen oder sagen wir mal die Erfahrungen, von denen ich gerade sprach, die sind dann, wenn jemand, sagen wir mal, das zeigt sich dann darin, dass dieser besagte Rechtsanwalt dann, wenn er vor einen Mandanten vor Gericht vertritt, dass er dann in der Lage ist, auch auf die Argumente der Gegenpartei einzugehen, ohne dass er jetzt da tausendmal in den Gesetzen nachgucken muss, sondern einfach weiß, dass das dadurch schon oft genug gemacht hat. Und hier kommt jetzt die 10.000-Stunden-Regel, die du eben erwähnt hast, im positiven Sinne rein. Also, dass man da eine gewisse Meisterschaft erlangt hat in dem Bereich und in der Lage ist, dort vor dem Richter zu stehen und mit dem Fluss der Geschehnisse zu gehen und ein möglichst gutes Ergebnis für seinen Mandanten zu verhandeln.
Mir kam gerade noch in den Sinn, so dieser Begriff der Kompetenz in der Abgrenzung zur Qualifikation oder zu reinem Wissen. Also in der Kompetenzforschung sagt man ja auch, dass Kompetenz im Grunde das ist, was Leute zur Handlung befähigt. Während der es gibt ja immer wieder so diesen Begriff von demjenigen, der viel Ausbildung hat und wenig kann. Mhm. Das ist ja das Problem von jedem Berufsanfänger, der vielleicht hochqualifiziert ist, aber im Grunde keine geronnene Handlungskompetenz hat oder über keine geronnenen Handlungskompetenzen verfügt. Genau. Und was du jetzt gerade erwähnst, das ist eigentlich Kompetenz.
Richtig, richtig. Also die Kompetenz, ich meine, da gibt es sicherlich wahrscheinlich viele verschiedene Definitionen für Kompetenz, aber so wie ich Kompetenz verstehe, ist Kompetenz etwas, was aus einer Mischung aus Fachwissen, Erfahrungen und Gelerntem sich über die Zeit zusammengesetzt hat. Und hier spielt wiederum die Erfahrung eine ganz besonders große Rolle. Ja. Mhm. Ich möchte aber noch eine dritte Ressourcenform erwähnen, diese dritte Ressourcenform ist die innere Ressource. Oder man kann es ja auch intrinsische Ressource nennen. Das sind nämlich die Dinge, die du eben als weiche Ziele auch bezeichnet hast. Aber damit meine ich jetzt eher Sachen, die nicht durch die Außenwelt beeinflusst sind, sondern die aus dir selbst kommen. Ja, und da zählen für mich also Ziele dazu. Ja, Ziele, jeder Mensch hat Ziele. Vielleicht sind sich viele Menschen dieser Ziele noch nicht bewusst, aber diese Ziele gibt es, ja, und sie äußern sich immer wieder in Wünschen. Das sind auch die Werte, die jemand in sich trägt, die sich dann wiederum in Überzeugungen äußern. Ja? Das sind die Interessen, die ich mitbringe. Das sind die Abneigungen für gewisse Themen, die ich habe. Ja? Diese inneren Ressourcen, die stammen aus der Persönlichkeitsstruktur, während die äußeren oder sagen wir mal die harten Ressourcen und die Erfahrungen, die habe ich mir im Laufe der Zeit erworben. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, diese inneren Ressourcen, ja, da müssen wir auch gut aufpassen, wenn wir uns nämlich gegen diese inneren Ressourcen stellen oder uns nicht im Einklang mit diesen inneren Ressourcen verhalten, dann wird das immer zu Problemen führen.
Das sind dann oft auch Menschen, die in diversen Jobs ankommen, sich dort aber auch nie zu Hause fühlen.
Ganz genau, ja. Ja.
Und dann eigentlich auch nie diese Übung erlangen, die für wirklich Meisterschaft notwendig ist.
Richtig, genau. Ja.
Aus dieser Unsicherheit heraus immer wieder wechseln, oder? Also ich erlebe, dass Leute springen quasi von einem Job zum anderen und das sind oft Leute, natürlich gibt es die Möglichkeit, dass ein Markt das ein Stück weit auch treibt von außen, aber oft sind es auch Leute, die haben nie ihre berufliche Heimat gefunden, nie herausgefunden, was ihnen leicht fällt. Mhm. Und können dadurch das auch gar nicht als richtungsgebend begreifen.
Und hier, finde ich, sind insbesondere die Interessen von großer Wichtigkeit, weil die Interessen sind das, die es uns leicht machen, die es bewirken, dass uns etwas leicht fällt. Ja? Wenn ich ein Interesse habe, dann ist das für mich auch die Übung, das immer wieder das erneut machen, bis es wirklich sitzt und bis es wirklich klappt, dann fällt einem das leicht, das ist keine Last. Ja? So, dagegen, wenn ich eigentlich eine Abneigung in die Richtung habe und das trotzdem immer wieder und wieder mache, um eben diese Fertigkeit oder diese Meisterschaft in einem bestimmten Bereich zu erreichen, dann reibe ich mich auf. Ja, das ist anstrengend, das ist schwer zu ertragen für die einzelne Person. Und hier können auch richtige gesundheitliche und psychische Schäden durch entstehen. Mhm.
Man könnte ja auch sagen, das ist ja im Grunde auch dann ein Begriff beziehungsweise ein Baustein, den wir später dann nochmal uns anschauen werden, dass die weichen Kosten zunehmen, wenn man nicht quasi diese Ressourcen nicht nützt. Oder wenn man, oder dann entsteht eigentlich, dann fährt man mit innerer oder sozusagen mit angezogener Handbremse.
Ich finde, das ist sehr, sehr gut, wie du das gerade beschrieben hast, mit angezogener Handbremse, weil das gibt mir eigentlich einen weiteren Anstoßpunkt. Ich sehe es noch nicht mal als angezogene Handbremse, sondern ich sehe es als einen Rückwärtsgang, weil diese intrinsischen Ressourcen werden nicht nur brach liegen gelassen, sondern die arbeiten dann in dem Falle gegen uns. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Ich habe neulich einen Fallbericht gelesen von einem Unternehmer, ja, der sein Vater hat ein Unternehmen aufgebaut. Er hat selber das Unternehmen dann, als er Mitte 30 war, übernommen oder ist ins Unternehmen eingestiegen. und hat das Unternehmen dann, hat mehr und mehr Verantwortung übernommen, ist dann aber irgendwo Mitte 40 zu einem Punkt gekommen, wo er nicht mehr weiter konnte. Und in diesem psychologischen Fallbericht stand dann eben drin, was der Grund dafür ist. Und es stellte sich raus, dass diese Person stets davon geträumt hat, Arzt zu werden. Ja, und zwar das Motiv, andere zu heilen, war ein tragendes Element in dessen Leben. Und er hat jetzt ein Unternehmen geleitet, was irgendeinen für ihn bedeutungslosen Gegenstand hergestellt hat oder eine für ihn bedeutungslose Dienstleistung produziert hat und ist dann über die Zeit dadurch auch ausgebrannt.
Er hat alle Folgeerscheinungen wahrscheinlich dann bekommen, wie Sinnlosigkeitsgefühle, existenzielle Leere und so weiter, oder?
Genau, ja. Bei ihm hat sich das dann mit Herzrhythmusstörungen bemerkbar gemacht.
Ein gutes Plädoyer dafür, seine Schlüsselressourcen gut zu nutzen.
Was sind denn deine Erfahrungen, Thomas? Wie kann man denn diesen inneren Ressourcen auf die Schliche kommen?
Ja gut, also ich denke, es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie man das tun kann. Also ich finde, der biografische Ansatz ist schon ganz entspannender. Mhm. Ich habe mal irgendwann mal vor einigen Jahren so ein Modell kennengelernt oder ein Modell ist es eigentlich nicht, eher eine Übung oder eine Aufgabe. Die haben das damals Lebensprofil genannt. Mhm. Da geht es dann darum, dass man ich glaube, wir haben es irgendwann mal eh schon thematisiert, glaube ich, in der ersten oder in der zweiten Folge, wenn ich mich erinnere, wo man dann im Grunde so wichtigen, prägenden Erfahrungen und Situationen im eigenen Leben auf die Spur kommt. Und man könnte ja immer sagen, immer dann, wenn ich eine Herausforderung bewältige, brauche ich Ressourcen. Also kann ich auch vergangene Herausforderungen daraufhin untersuchen, welche Ressourcen und welche Fähigkeiten ich mir durch die Bewältigung angeeignet habe.
Ah, verstehe ich das richtig? Da geht es dann um so ein Modell, wo ich mir so Höhepunkte und Tiefpunkte meines Lebens kurz aufzeichne und dann für 15 oder 20, wenn ich mich da recht erinnere, gehe ich her und notiere mir, was das für mich bedeutet hat und leite daraus gewisse Muster bezüglich meiner inneren Ressourcen ab.
Also was habe ich denn erworben, dass ich diese Herausforderung bewältigen konnte? Was war dafür nötig und was habe ich vielleicht die positive Bewältigung gelernt und was habe ich Einsichten gewonnen? In vielen Bereichen bin ich dann stärker geworden, resilienter vielleicht auch, widerstandsfähiger.
Es ist nicht einfach, darum habe ich da eben auch gesagt, diesen intrinsischen Ressourcen auf die Schliche kommen. Ja, es ist nicht einfach, weil es braucht einfach viel Selbstreflexion und es braucht auch einer gewissen Lebenserfahrung und auch Zeit, die man sich dafür nimmt, um solche Themen kennenzulernen. Und was es halt sehr schwierig macht, ist, was für den einen gut funktioniert, kann für den anderen überhaupt nicht funktionieren. Und da ist eben, also die Persönlichkeit der Einzelnen spielt da eine ganz, ganz große Rolle.
Was, glaube ich, auch immer hilft, ist, wenn man es im Dialog macht, oder?
Also du hast mir mal einen das wollte ich. Artikel
geschickt, kannst du dich noch erinnern?
Ja, genau.
Vielleicht kannst du den dann noch kurz erwähnen, weil im Gespräch erkennt man natürlich vieles, was einem vorher bereits im Gespräch entwickelt sich dann einiges und man bekommt da bestimmte Klarheit auch über.
Ja, also ich habe da den Artikel, den du gerade erwähnst, der nennt sich über die allmähliche Vervollständigung von Gedanken und zwar ist der von Heinrich Kleist. Der wurde im Jahre 1805 geschrieben und beschreibt mit den Worten der damaligen Zeit, was ich manchmal ein bisschen gestelzt anhört, aber der beschreibt wunderbar, welche Rolle das Gespräch spielen kann, um gerade solchen Dingen auf die Schliche zu kommen. Mhm. Also das Gespräch fordert dich, das Gespräch fordert dich, lieber Zuhörer, dazu auf, dass du dir Gedanken machst, bevor du etwas sagst. Gedanken selber sind sehr fluide und man kann da sehr, sehr schön den Problemen mit aus dem Weg gehen. Aber sobald man sie jemand anders gegenüber ausspricht, braucht man eine Klarheit. Da merkt man dann selber teilweise, dass der Gedanke noch nicht ganz ausgereift ist. Mhm. Und oftmals schafft man das dann auch zu korrigieren im Gespräch selbst. Und wenn nicht, dann wird einem der Gegenüber da sicherlich Feedback geben, wenn das jetzt jemand ist, der da wirklich mit einem drüber spricht. Und was natürlich auch ganz, ganz entscheidend ist, man geht dadurch ein gewisses Commitment ein, ja. Weil wir haben alle die Tendenz, wir wollen konsistent in unseren Aussagen sein. Und wenn ich einmal dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin gegenüber gesagt habe, ich bin so, ja, dann versuchen wir das auch aufrecht zu erhalten, ja. Und selbst wenn es nicht so ist, ja, dann merken wir aber daran, Moment mal, da habe ich eine Fehlaussage gemacht, das funktioniert nicht, ja, weil wir dann einfach versuchen, uns selber auf eine Art und Weise darzustellen, die wir nicht sind.
Also weil du gerade das Gespräch noch so mal thematisierst, ich finde ja dieses innere Selbstgespräch auch sehr wichtig. Also ich führe seit, glaube ich, jetzt über 20 Jahren ein Journal oder ein Tagebuch. Mhm. Und da kann ich einen ähnlichen Effekt bemerken. Wenn ich etwas verschriftliche, dann ist das viel weniger flüchtig. Ich muss das viel mehr durchdenken. Ich muss viel präziser formulieren, als wenn ich etwas schnell dahin sage.
Ja, oder nur als Gedanke, wenn mir das Ganze nur als Gedanke durch den Kopf geht.
Genau.
Dann erkenne ich diese Inkonsistenzen oft mal gar nicht. Ja.
Und wenn ich dann ein Journal führe und vielleicht auch mal nachlese, ich schreibe oft Dinge auf, wo ich das Gefühl habe, da muss ich noch was lernen, die sind mir gut gelungen. Da habe ich das vielleicht auch kleine Erfolge, kleinere und größere Erfolge, mhm, die so im Laufe eines Tages passiert sind. Und das ist ja oft ein guter Indikator für Ressourcen.
Ganz genau.
Also wenn ich mir Erfolgserlebnisse anschaue, das sind oft Dinge, die ähnlich sind. Mhm. Die kommen nicht aus Feldern, wo ich in der Regel wenig geübt bin, sondern wenn ich Dinge tue, die ich gerne tue, die mir leicht fallen, sind Erfolge häufiger und wahrscheinlicher. Mhm. Mhm. Manchmal können auch quantitative Verfahren wie Tests oder Kompetenzdiagnoseverfahren helfen, sich auf die Spur zu kommen, da selbst.
Was hast du da Erfahrung mit solchen Tests?
Ja, ich selber bin ja lizenziert, was dieses Codesystem anbelangt. Das steht für Kompetenzdiagnostik und Entwicklung. Und ich glaube, dieser Kompetenzatlas, der beinhaltet so 64 Schlüsselkompetenzen, die man im Arbeitsleben braucht, die von Firmen immer wieder stark nachgefragt werden. Und eigentlich ist es keine Testverfahren, ist es kein Test, aber es ist im Grunde ein Selbsteinschätzungsverfahren, das man bei Bedarf auch mit Fremdeinschätzungsverfahren auch ergänzen kann, kommt man dann halt diesen Kompetenzen auf die Spur.
Ja, ja. Ich kenne da auch den ein oder anderen Ansatz. Meiner Ansicht nach ist da, sagen wir, das Modell oder diesen Ansatz, diesen Code-Ansatz, den finde ich jetzt zum Beispiel sehr gut. Es gibt aber doch auch den ein oder anderen, der dort ja schon etwas fragwürdig ist. Ja, ich meine, wenn wir uns mal anschauen, es gibt da ja auch solche Modelle wie diesen Myers-Briggs-Index, wo ja, wo ich einfach denke, wo mir so ein bisschen die wissenschaftliche Fundierung fehlt. Naja, weil da kommt man dann auch schnell in unverifizierte diagnostische Verfahren, die aber eigentlich nicht auf festen Füßen stehen.
Das Problem bei diesen Verfahren ist oft, dass sie sie funktionieren auch dann, wenn ich mich als Einzelperson, oder wie soll ich das ausdrücken? Ich bin wenig involviert, oder? Wenn ich so ein Lebensprofil mache, dann bin ich stärker involviert als ganze Person.
Ja.
Das ist viel nachhaltiger, als wenn ich einfach auf dem Bildschirm Fragen beantworte.
Genau, ja, ich schaffe mir dadurch natürlich auch viele Referenzpunkte. Ich habe für alles dadurch, wenn ich mir das selber arbeite, habe ich für alles Beispiele und kann das alles und baue mir dann ein solides Fundament auf, während bei vielen der Tests, ja, das ist mehr oder weniger wie, das konsumiere ich. Und bereits kurz nach dem Durchlesen der Ergebnisse weiß ich schon nicht mehr, was die Hauptpunkte sind. Ja? Das passiert mir, wenn ich das über solche eigenen Methoden erarbeite, wo ich das mir wirklich erarbeiten muss, passiert das nicht. Ja? Genau. Nichtsdestotrotz, ich halte die diagnostischen Verfahren in einigen Fällen für sehr positiv. Die können einen guten Startpunkt legen. Und sie können, sagen wir mal, wenn man auch die Basisarbeit getan hat, können sie auch gute Ergebnisse, um ein tieferes Verständnis dafür zu erhalten, liefern. Aber wie gesagt, ich denke, da benötigt es dann doch auch Experten, die einem dabei helfen, die richtige Diagnostikmethode zu verwenden und auch diese Diagnostikmethode auch richtig zu interpretieren.
Und ich glaube, wie bei vielem, ist es halt so, dass die Kombination vielleicht auch aus einem Selbsteinschätzung oder Testverfahren mit einem analogen Verfahren wie diesem Lebensprofil oder ähnlichen Dingen dann gute Ergebnisse bringt. Also ich würde nie auf eines dieser Pferde setzen, sondern ja, einen Methodenmix anwenden, um den eigenen Ressourcen auf die Spur zu kommen.
Ja, Thomas, das bringt uns dann auch schon zum Ende unserer heutigen Folge. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute mit auf den Weg geben?
Also ich möchte vielleicht nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, dass das Leben viel leichter werden kann, wenn man früh seine Talente und Begabungen erkennt und auch den Mut hat, diesen zu folgen. Dann kann sich vieles viel leichter entwickeln in Zukunft. Wenn man das nicht tut, dann kann es oft sehr harzig werden.
Ja. Insbesondere, wenn man dann auch wirklich viel, viel Zeit investiert und jede Arbeitsstunde, die man sich mit was beschäftigt, was einem nicht liegt, die kostet viel mehr Kraft. Und das ist dann ein Energiefresser, während die Dinge, die ich tue, die ich gut kann und die ich gerne mache, das sind eigentlich Energiequellen. Dann bedanken wir uns bei euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, dafür, dass ihr dabei wart. In der nächsten Folge werden wir uns über das Selbstmarketing unterhalten. Ja, wir wollen in dieser nächsten Episode besprechen, wie erfahren andere von eurem Wertangebot. Deswegen würde es uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und dann bekommt ihr automatisch die nächsten Folgen auf euren Podcast-Player geliefert.
Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!